Es folgt ein Mitschnitt des Ganztagsseminars unter dem Titel Faschismusanalyse, Bewegung, Ideologie, Gesellschaft am 12. April 2008, organisiert von der Antifaschistischen Revolutionären Aktion Berlin. Weitere Infos zu unseren Aktivitäten findet ihr unter www.arab.antifa.de.
Also bevor ich mit dem letzten Beitrag des langen Tages anfange, will ich noch kurz was zur Einladung, zur Ankündigung sagen. Also das Motto meines Vortrages ist eigentlich Klassenkampf statt Antifaschismus. Also es ist so ein bisschen, suggeriert der Text, als wenn ich hier der einzige Vertreter des Antifaschismus sozusagen bei diesen Beiträgen wäre oder fast der einzige. Und das ist eigentlich nicht der Fall. Auch die Frage, wie kann das Vakuum, das die bürgerlichen Parteien hinterlassen haben, gefüllt werden, ist ein bisschen missverständlich, weil ich eigentlich die bürgerliche Politik generell ablehne, egal ob in demokratischer oder faschistischer Form, und also auch keine Lücke füllen möchte in dieser Politikform, sondern sozusagen auf eine revolutionäre Selbstsicherheit der Klasse eigentlich orientiere in meinen politischen Vorstellungen. Was das mit dem exproletarischen Komitee auf sich hat, also die theoretischen Positionen, die ich vertrete, die haben wir auch schon mal formuliert vor inzwischen 7 Jahren in der Zeitschrift, die Aufbrechen hieß damals. Sicherlich Proletarisches Komitee haben wir auch mal gemacht. Es sollte ein Gruppenname draufstehen und Ex-Proletarisches Komitee hört sich sicherlich besser an als Ex-Aufbrechen. Ich habe auch diesen einen Artikel der Aufbrechen von damals mit und noch ein paar andere Texte, die Interessierte gerne nachher mitnehmen können. Ich fange einfach mal an. Und zwar ist es ja schon relativ viel hier gesagt worden zu den Gemeinsamkeiten in den politischen Vorstellungen, Auffassungen von Faschisten und Demokraten, sowohl was Staat, Volk und Nation und so weiter angeht. Und da kann ich eigentlich ganz gut ansetzen, weil ich auf die politischen Konsequenzen aus der Erkenntnis über diese Gemeinsamkeiten eben darüber reden will. Also da gibt es ja 2 Möglichkeiten, welche Konsequenzen man ziehen kann. Das eine ist eben so eine antifaschistisch-demokratische Konsequenz, dass man sagt, die Demokratie hier hat die Erblast des Faschismus und eben auf diese Tradition rekurriert, die diese Demokratie hat, die faschistische, und sie deswegen moralisch kritisiert. Oder dass man sagt, es besteht die Gefahr, dass eben dieser faschistische Ungeist oder Geist eben hier wieder hervorwächst aus der Demokratie, deswegen die Demokratie verteidigt werden muss. Und eine andere Position wäre halt die zu sagen, dass Demokratie und Faschismus Ausdruck desselben Systems sind und es deswegen nicht nötig und auch nicht sinnvoll ist, einen separaten Kampf gegen den Faschismus zu führen, sondern dass es darauf ankommt, einen Kampf gegen das System als solches zu führen. Und es ist auch vorhin eine Anregung aus so einem Antifa-Rahmen ja gestellt worden, das gesagt worden ist, fand ich sehr interessant. Da die Nazis jetzt ja auch verkürzte antikapitalistische Positionen aufgreifen, wäre es sinnvoll für die Antifa, sich sozusagen mit einer richtigen Kapitalismuskritik zu beschäftigen, damit man Argumente gegenüber den Faschisten hat, was ja eigentlich heißt, das Pferd von hinten aufzusäumen. Ich will ja Argumente gegen den Kapitalismus haben, um den Kapitalismus abzuschaffen und nicht um den Kapitalisten irgendwie das Wasser abzugraben oder eben... Was? Den Faschisten noch abgraben? Naja. Gut. Ich halte selten Vorträge, deswegen. Jetzt ein bisschen schwer. Gut, also ich will auch noch mal kurz ansetzen an der Entwicklung von Antifa. Also wenn wir heute von Antifaschismus reden, dann meinen wir eigentlich so eher die Antifa, die als Teilbereich der autonomen Szene sich in den 80er Jahren entwickelt hat, wo es darum ging, Recherchearbeit zu machen, Nazi-Strukturen aufzudecken und auch direkte Aktionen gegen Nazis zu machen. Damit wirkte man damals wesentlich radikaler als dieser alternative Verfassungsschutz, den so die traditionellen Antifa-Organisationen darstellten, VVN, BDA und so weiter, die eben über die Gefahr für die Demokratie lamentiert haben. Mit dem Erstarken der Nazi-Bewegung nach der Wiedervereinigung, den pogromartigen rassistischen Übergriffen, wurde die Antifa zum alles dominierenden Tätigkeitsfeld in der Linken. Es gab eigentlich kaum noch was, alles lief nur unter dem Label Antifa. Für die Aktivistin der Antifa-Bewegung der 90er Jahre spielten verschiedene Motive eine Rolle. Da gab es auf der einen Seite die, die eben aus der unmittelbaren Bedrohung gehandelt haben und sich nur darauf konzentriert haben, eben einen Kampf zu führen gegen die Nazi-Bewegung, ihre Schläger und Ideologen. Es gab dann eben oftmals Berührungspunkte von denen mit dem staatlichen Antifaschismus. Es kam dann zur Zusammenarbeit mit den Bullen. Man ist dann aufgegangen in staatlich finanzierten Beratungsstellen gegen rechts und so weiter. Also dieser scheinbar ideologielose Antifa-Aktivismus konnte ziemlich leicht als zivilgesellschaftlicher Part in die BRD-Gesellschaft integriert werden. Ein anderer Ansatzpunkt war, so Anfang der 90er Jahre aus der Not eine Tugend machen, dass man gesagt hat, Antifa ist der letzte mobilisierungsfähige Ansatz in der autonomen Bewegung und hat eben dann versucht, über eben ja Anti-Nazi-Demos, martialische schwarze Blöcke und so weiter, eine gute Medienarbeit, teilweise auch schon perfektes Eventmanagement, was ja auch die eine oder andere Karriere vorbereitet hat, sozusagen da Sachen zu inszenieren. Da gab es so ein Schlagwort dann Pop-Antifa für diesen Aktivismus. Ein Teil von denen hat sich dann später auch zu den sogenannten Antideutschen entwickelt. Da haben wir ja vorhin auch eine Kostprobe gehabt, sozusagen. Also eine ideologische Hauptkomponente war die Kritik am Antisemitismus. Gegen die staatliche Vereinnahmung wurde so ein bisschen so moralisch überladener Kult der Selbstgenügsamkeit gepflegt auf der einen Seite. Es wurde aber auch mit der Keule des Antisemitismus sozusagen und einer richtigen Kritik am verkürzten Antikapitalismus wurde aber auch generell eben gegen jeglichen Klassenkampf geschossen, jegliche soziale Bewegung eigentlich nur denunziert. Und auf der anderen Seite wurde, was auch vorhin ja ein bisschen deutlich geworden ist, in der imperialistischen Krieg unter dem Label, man muss gegen die Gegenaufklärung sein, Partei ergriffen, zum Beispiel für die USA gegen den neuen Hitler Saddam Hussein. Also sozusagen eine Kriegsparteiergreifung sozusagen aus der Linken, was die andere Seite nicht besser macht. Gut, als dritten Punkt sozusagen gab es dann so kommunistisch orientierte Teile der Antifa-Bewegung, die das Konzept vertreten haben des revolutionären Antifaschismus. Nazis und ja Faschisierung, also die so dann titulierte faschistische Entwicklung der BRD, wurden als Teil der kapitalistischen Entwicklung begriffen. Und mit deren Ablehnung, die breitere Kreise ja erreichen sollte und erreicht hat, wurde gehofft, antikapitalistisches Gedankengut besser vermitteln zu können. Die folgende Kritik am Antifaschismus, die ich jetzt hier präsentieren will, hat sozusagen eigentlich nur den letzten Teil oder die letzten beiden Teile der antifaschistischen Vorstellungen zum Inhalt. Und will zeigen, dass eben der Antifaschismus keine Heimstätte für eine kommunistische Position sein kann, dass sich daran weder überwintern noch entwickeln kann. Wem es nur darum geht, dass es eine BRD ohne Nazis geben soll, wer sich also für nur eine Variante dieses kapitalistischen Systems entscheiden will, die zurzeit ja auch die entscheidende ist, dem kann man wenig entgegenhalten, außer dass eben der Kapitalismus, so wie er ist, schon widerwärtig genug ist, da braucht er keinen Faschismus für. Und dass es eine Illusion natürlich ist, von einer reinen Demokratie auszugehen, weil in dem Stadium des Kapitalismus, in dem wir uns befinden, natürlich jeder kapitalistische Staat in irgendeiner Form eine extralegale Gewalt braucht, auf der Straße oder auch in den Institutionen. Ja, und unsere Kritik, die wir am Antifaschismus damals formuliert hatten, eben vor 2001, habe ich diesen Artikel von Aufbrechen mit, der begann eigentlich dort, wo mit dem rot-grünen Regierungsantritt Ende der 90er Jahre auf einmal die Regierung anfing, verstärkt den Antifaschismus für sich als ideologisches Instrument zu entdecken. Dort wurde die staatliche Aufrüstung des Repressionsapparates, wurde mit dem Kampf gegen rechts legitimiert und der Antifaschismus wurde ein zentrales ideologisches Element der imperialistischen Außenpolitik. Also deutlich wurde das beim Angriff auf Jugoslawien, wo mit dem Verweis auf die historische Verantwortung nach Auschwitz irgendwie argumentiert worden ist, wo man Milosevic auch wiederum zum neuen Hitler erklärt hat, auf die ethnischen Säuberungen, die Massaker und so weiter verwiesen hat und die Verantwortung der Demokratien und der EU und im Besonderen der BRD eben da betont hat, dort zu intervenieren und Krieg zu führen. Welche Orientierung dieses ideologische Manöver, die Übernahme der Antifa-Rhetorik durch die Regierungspolitik angerichtet hat, wurde besonders deutlich, als es damals diese rot-grüne Regierungskampagne gegen Österreich gab, wo die FPÖ in die Regierungskoalition von der ÖVP aufgenommen worden ist und der Haider eben mit in die Regierung kam. Da gab es ja diese Anti-Haider-Kampagne. Das war auch zu dem Zeitpunkt, als wir diesen Artikel geschrieben haben. Und da wurde dann auf einmal von der Antifa wurde gefordert, ich glaube, es war die BO oder die AAB, dass man jetzt noch Druck von außen, entschiedener staatlicher Druck von außen wurde gefordert auf Österreich. Die Interim, auch ganz lustig, aber hier haben wir zitiert, Interim 493, hat im Vorwort, sollte vielleicht auch ein bisschen spaßig sein, die Politik unseres ehemaligen Straßenkämpfergenossen und Außenministers Joschka Fischer gut geheißen. Also wenn sich sozusagen die bürgerlichen Politiker gegen die vermeintliche faschistische Gefahr richten, dann wurden sie auf einmal wieder als als Freunde, Sympathieträger oder gar Bundesgenossen irgendwie gesehen. Also das war für uns also auch dann ein Anlasspunkt, uns auch ein bisschen kritischer mit dem Antifaschismus zu beschäftigen, den wir teilweise vorher auch in bestimmten Formen vertreten hatten. Und ja, vielleicht so viel erstmal zur Einleitung und den Beweggründen. Jetzt wollte ich ein bisschen was sagen zur marxistischen Ausgangsposition einer solchen Kritik. Ich meine, es gab ja vorhin schon einige Einführungsschulungen über das Wesen Kapitalismus und so weiter. Aber vielleicht ganz kurz. Also unsere Kritik am Antifaschismus geht natürlich davon aus, dass wir sozusagen eine revolutionäre Ablehnung der Gesellschaft haben und den Antifaschismus als Teil, politischen, ideologischen Teil dieser demokratischen Gesellschaftsordnung sehen. Also wir gehen sozusagen davon aus, dass der Kapitalismus eine durch Totalität geprägte Warengesellschaft ist und dass der Staat die Zusammenfassung der scheinbar freien Individuen unter des Kommandos Kapitals organisiert, dass der demokratische Meinungsstreit der Ausgleich verschiedener Interessen bei der Durchsetzung des kapitalistischen Sachzwangs ist, also dass die Demokratie eigentlich die adäquateste Herrschaftsform der kapitalistischen Warengesellschaft darstellt. Sie erklärt die ausgebeuteten Proleten zu freien Staatsbürgern, mobilisiert kritische Potenziale für seine Entwicklung, also eine offene Gesellschaft, und schließt zur Sicherung des Privateigentums auch Terror nicht aus. Also ist ja mal das Rede auch von Werf der Demokratie, die sich ja sozusagen tendenziell auch gegen links richtet. So, auf der anderen Seite stellt der Kapitalismus natürlich keinen stabilen Status quo dar, sondern es ist immer eine Entwicklung. Es gibt eine Verschärfung sozialer Gegensätze, es gibt eine konkurrenzgetriebene Verschärfung der kapitalistischen Ausbeutung und diese zwingt auch immer wieder die Menschen für ihre sozialen Existenzbedingungen einzutreten, sich zu wehren, eben existenziell in den Kampf. Und in dieser gemeinschaftlichen Eigenaktivität, in diesen Kämpfen, die sich natürlich gegen realpolitische Vermittlungen durch Gewerkschaften und Parteien richten muss, können unserer Meinung nach Erfahrungen entstehen, die über den Rahmen der konkurrenzgeprägten kapitalistischen Existenzverhältnisse hinausweisen. Und in diesen Klassenkämpfen liegt für uns die materielle Basis für die revolutionäre Subjektwertung der Arbeiterklasse. Hört sich gut an, ne? Und Ansatzpunkte kommunistischer Politik. So, also wir gehen Kapitalismus in Klassengesellschaft. Sozusagen, die schafft zwar einerseits das sogenannte notwendig falsche Bewusstsein, auf der anderen Seite zwingt sie Leute für ihre Interessen zu kämpfen und in diesem Kampf besteht die Möglichkeit auch über die Grenzen des Systems hinauszugehen und dort kann sich dann auch eine kommunistische Kritik an diesem Gesellschaftssystem materialisieren. Das ist die eine Sache und die andere Sache ist, was ist der Faschismus? Und den Faschismus würden wir als die politische Form der Organisierung des geschwächten Kapitalismus zur Krisenlösung begreifen, der durch ein paar Elemente gekennzeichnet ist. Auf der einen Seite versucht er, gesellschaftliche Widersprüche zu überwinden, beziehungsweise diese Widersprüche auch mobilisierend einzusetzen, indem er eine reaktionäre soziale Bewegung organisiert. Da setzt er natürlich an schon teilweise vor dem Kapitalismus vorhandenen, althergebrachten Vorstellungen Antisemitismus, Rassismus an, schürt den Nationalismus, also hat verschiedene Instrumente, um diese reaktionäre soziale Bewegung zu organisieren. Auf der anderen Seite ist eine weitere eigentlich die Hauptaufgabe des Faschismus ist die Zerschlagung der Arbeiterbewegung und des Reformismus. Es war also während der Nazizeit einfach für die Funktionalität des Kapitalismus kein Platz für die Reformisten, für Gewerkschaften. Die Nazis mussten aus der Situation der Schwäche heraus fürs Kapital quasi so einen Rüstungskeynesianismus betreiben, orientierten auf Kriegsvorbereitung und für die Kriegsvorbereitung und da brauchten sie halt die Arbeitsfront und keine Gewerkschaften, da brauchten sie keine Interessenskonflikte, da brauchten sie eine totale Mobilisierung der ganzen Gesellschaft und das war natürlich ein Unterschied zu dem, was die Amerikaner mit ihrem New Deal machen konnten. Ein Wesensmerkmal des Faschismus ist also die disziplinierende Staatsintervention in Wirtschaft und Gesellschaft. Aus dieser Notwendigkeit des Faschismus für das Kapital in bestimmten ökonomischen und politischen Situationen, also ein durch Krisen und innere Widersprüche geschwächter Kapitalismus, der einer geschwächten Arbeiterbewegung gegenübersteht und für seine Entwicklung die Zusammenfassung der Gesellschaft unter einen starken Staat benötigt, impliziert geradezu seine systemimmanente Unvermeidlichkeit. Also die Behauptung, man könnte das Kapital von seinen für ihn notwendigen faschistischen Plänen abhalten, würde eigentlich voraussetzen, dass man die Stärke hat, ihn ganz abzuschaffen, die Machtfrage zu stellen. Wenn man aber sozusagen die Machtfrage nicht stellen kann, dann zu meinen, man könnte sich bessere Voraussetzungen schaffen für diese Machtfrage, indem man dem Kapital irgendwie versucht aufzudiktieren, dass er doch mehr demokratische Freiheiten zulassen will und so weiter, ist nichts anderes als eine Illusion, weil man da im Endeffekt nur zum Spiel bei dieser ganzen bürgerlichen Politik wird, weil man keine Chance hat, wirklich die realen Kräfteverhältnisse zu bestimmen. Ja. Naja, gut. So, das Argument, dass das Kapital seine Herrschaftsform ja auch nach den Kräfteverhältnissen zwischen den Klassen richten muss, hat keine antifaschistische Bedeutung. In allen revolutionären Situationen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat das Kapital auf die Sozialdemokratie und die demokratische Ideologie gesetzt, um seine Macht zu erhalten. Der Faschismus siegte erst, nachdem die revolutionäre Arbeiterbewegung durch den demokratischen Staat geschlagen worden war. Auf diese historische Erfahrung will ich kurz an drei Beispielen eingehen, Deutschland, Spanien, Italien. Also in Deutschland war es ja so, dass es gerade die Sozialdemokratie war, die die Novemberrevolution abgewirkt hat, die sozusagen statt auf die Räte, auf die parlamentarische Demokratie orientiert hat. Die Betriebsräte wurden nur zur Mitbestimmung eingesetzt und die Freikorps wurden von ihr eingesetzt gegen die revolutionären Arbeiter. Der rechtsradikale Kapputsch 1920 konnte schnell durch einen Generalstreik verhindert werden. Die diesbezüglichen Aufrufe von SPD, KPD, Gewerkschaften sind ja auch ein Vorbild für alle Einheitsfrontvertreter. Gleichzeitig wurden die in diesem Zusammenhang gebildete Rote Ruhrarmee von der Reichswehr unter dem Befehl des SPD-Ministers Noske zusammengeschossen. Das Gewaltmonopol des bürgerlichen Staates musste erhalten bleiben. Also während der ganzen revolutionären Welle nach dem Ersten Weltkrieg stellten nicht die Faschisten, sondern die Sozialdemokraten die Hauptstütze der Konterrevolution dar. Der Putschversuch Hitlers 1923 scheiterte kläglich, während die SPD die Reichsexekutive gegen die sogenannten Arbeiterregierungen in Sachsen und Thüringen in Marsch setzte und diese Einheitsfrontregierungsprodukte, also aus linken Sozialdemokraten und Kommunisten, widerstandslos zerschlug. Als das Kapital dann 10 Jahre später auf die nationalsozialistische Karte setzte, um sozusagen seine Krise aus der Weltwirtschaftskrise hervorgehend eben für sich zu lösen und in die Offensive zu kommen, waren Sozialdemokraten und Gewerkschaften ein fester Bestandteil der bürgerlich-kapitalistischen Institutionen geworden und die KPD zu einem zahnlosen Aufmarsch und Wahlverein verkommen. Dies war die Voraussetzung für einen schnellen Sieg des Faschismus, der ja die Arbeiterbewegung dann innerhalb von, weiß nicht, 1 bis 2 Jahren vollkommen zerschlagen konnte, auch die reformistische und die scheinradikale KPD. So, jetzt geht es um die Frage, ob der Antifaschismus und der gemeinsame Kampf in der antifaschistischen Front eben den Faschismus verhindern kann oder eine bessere Voraussetzung für den Klassenkampf darstellt. Da will ich kurz auf Spanien eingehen. 1936 war in Spanien die Volksfront aus linken Republikanern, Sozialisten und Kommunisten unter Caballero an die Regierung gekommen. Dieser war schon 1931 Arbeitsminister in der Ersten Republik, die weniger durch antiklerikale und soziale Reformen, denn durch Massaker an Arbeiter und Bauern geprägt war. Im Juli 1936 putschte das Militär unter Franco, derselbe Franco, der schon 1934 für die Republik die Bergarbeiter in Asturien niedergemetzelt hatte. Während die Volksfrontregierung auf diesen Putsch mit zurückweichenden Kompromissen reagierte, es gab Versuche, auch die militärische Regierung aufzunehmen, es wurde die Verteilung von Waffen an die Arbeiter abgelehnt, griff ein Teil des Proletariats zu den Waffen und vereitelte in der Hälfte des Landes den Putsch. Vor allem in Katalonien gingen die bewaffneten Arbeiter zur Kontrolle der Industrie über, besetzten arme Bauern und Landarbeiter das Land der Großgrundbesitzer. Der durch die sozialrevolutionäre Bewegung in die Defensive gedrängte republikanische Staat konzentrierte sich darauf unter der Parole des einheitlichen antifaschistischen Kampfes darauf, den Staat und vor allem Armee und Polizei zu reorganisieren. Während die Arbeitermilizen entwaffnet bzw. dem Kommando des Staates unterstellt wurden, taten auch die Anarchisten nichts anderes als der CNT nichts anderes als in die Regierung einzutreten. Also das ist auch ein interessanter Aspekt, wie eigentlich die Anarchisten, die immer als sehr, sehr, sehr radikale Verneiner des Staates auftreten, auf einmal, wenn es um die Parole des Antifaschismus geht, ihre ganzen revolutionären Grundlagen über Bord schmeißen und selbst sozusagen sich an dieser ganzen Volksfrontschose beteiligt haben. Nicht nur die Stalinisten erklärten als Ziel die Verteidigung der Republik mit vollem Respekt vor dem Privateigentum, sondern auch die Anarchisten sahen als höchstes Ziel den antifaschistischen Krieg und das Funktionieren der Wirtschaft. So saßen sie zum Beispiel mit der Bourgeoisie im Wirtschaftsrat von Katalonien. Als die Volksfrontregierung die Arbeiter zu entwaffnen beginnt, kommt es im Mai 37 in Barcelona zum Generalstreik und bewaffneten Widerstand. Die CNT hält ihre Milizen zurück und tritt für die Wiederaussöhnung der antifaschistischen Front ein. Im Gefolge der militärischen Niederlage des Proletariats wurden die Arbeiterkontrolle über Produktion und Verteilung abgeschafft und Landbesetzungen militärisch beendet. Nach der Niederwerfung der sozialen Revolution unternimmt die neue republikanische Regierung unter Negrin den hilflosen Versuch einer nationalen Wiederaussöhnung mit den Faschisten, die dies aber ablehnen. Das Abwürgen der sozialrevolutionären Dynamik unter der Parole der Demokratie und des Antifaschismus führt letztendlich auch zu einer Kapitulation vor dem Faschismus. Ich habe hier auch nochmal kopiert, ein paar Mal, wen es interessiert, ein historischer Text der IKP, der Nationalkommunistischen Partei, die auch zu dieser spanischen Entwicklung festgestellt hat: Die einzigen militärischen Siege gegen die Armee Francos waren Arbeitersiege am Anfang des Krieges, wo Teile der Arbeiterklasse sich über die bürgerliche Legalität hinwegsetzten. Die einzigen siegreichen Offensiven waren die der Arbeitermilizen von Asturien und Katalonien, die die arme Bauernschaft in den Aufstand mitzogen und Aragon besetzten. Jedoch von dem Augenblick an, wo die proletarische Energie für die Verteidigung der Republik kanalisiert und die Milizen in die Armee des demokratischen Staates integriert wurden, bildet die militärische Geschichte des Bürgerkriegs eine abfallende Kurve, wo Rückzug auf Rückzug folgt. So, also da sieht man das auch sozusagen, das Zurückdrängen sozialer Revolution auch die ganze Dynamik verhindert hat, die sozusagen auch einen erfolgreichen Kampf gegen den Faschismus erst ermöglicht hätte. Ja, und am Beispiel von Italien wird der beliebige Wechsel von Faschismus und Demokratie ganz deutlich. Wird deutlich, dass Faschismus und Demokratie keine getrennten Systeme sind, sondern dass beide Terror und Demagogie beinhalten. Bevor 1922 die Regierungsgeschäfte an Mussolini übergeben wurden, gab es einen Generalstreik, der sich gegen den faschistischen Terror richtete. Obwohl dieser nach 3 Tagen von den Gewerkschaften für beendet erklärt wurde, entwickelt er sich in Turin, Mailand, Genua teilweise zu einem Aufstand, der von Polizei, Militär und Faschisten gemeinsam niedergeschlagen wurde. Der König, unterstützt von Marschall Badoglio, beauftragte Mussolini mit der Bildung einer Koalitionsregierung. Also genauso wie sozusagen auch Hitler demokratisch an die Macht gekommen. Das Parlament, in dem nur 35 Faschisten saßen, erteilte mit 306 zu 116 Stimmen dieser Regierung die Zustimmung. Da gibt es also einen interessanten Text auch von Dauvé, wenn die Aufstände sterben. Das hat auch Wildcat, weiß nicht, 1999 mal nachgedruckt. Da wird also auch auf diese Beispiele Deutschland, Italien, Frankreich eingegangen, Deutschland, Italien, Spanien eingegangen. Und der Dauvé schreibt dann auch: Wenn sich die italienische Demokratie fast kampflos an den Faschismus ausgeliefert hat, so hat letzterer die Demokratie wieder hervorgebracht, als er nicht mehr in der Lage war, dem gegebenen politisch-sozialen Kräfteverhältnis zu entsprechen. Also hier, das wird also nochmal deutlich, wie eigentlich genauso demokratisch der Mussolini auch wieder abdanken durfte und die Kontinuität des Kapitalismus in Italien mit der Demokratie dann weitergeführt worden ist. Nach der militärischen Niederlage der faschistischen Achsenmächte in Stalingrad wurde der Kriegsausbruch für die italienische Bourgeoisie vorhersehbar. Auch nahmen die sozialen Kämpfe wieder zu. Es gab schon Ende 1942 einen großen Streik bei Fiat und im März 1943 erfasste eine Streikwelle Turin und Mailand. Im Juli 1943 landeten dann die Alliierten auf Sizilien und infolge dieser Entwicklung, wo die Niederlage wie gesagt vorhersehbar war, die sozialen Kämpfe zunahmen, sprach der faschistische Großrat Mussolini das Misstrauen aus. Der König nahm seinen Rücktritt an und Marschall Badoglio, der sozusagen bei der Ernennung Mussolinis auch erst maßgebliche Rolle gespielt hat, wurde vom König zum Nachfolger von Mussolini ernannt. Dieser hat dann auch 3 Monate später sozusagen die Kriegsfront gewechselt, ist an der Seite der Alliierten in den Krieg eingetreten. Eine der ersten Regierungen, die den anerkannt haben, war die Sowjetunion. Und diese Anerkennung war halt nur ein Vorspiel für den Regierungseintritt der italienischen KP in dieser Regierung. Für dieses Mitspielen bei der sogenannten antifaschistischen Demokratie gab dann der Togliatti sogar die Forderung nach dem Rücktritt des Königs auf. Also es wurde erstmal sozusagen auch der König akzeptiert, nur dass man Republik spielen kann. Und also es lässt sich konstatieren, dass wenn man vergleicht das Ende des Ersten und das Ende des Zweiten Weltkrieges, dass der Erste Weltkrieg, der sozusagen durch durch den die Streiks und den Aufstand der Arbeiterklasse beendet worden ist und der eine revolutionäre Welle zur Folge hatte, wo es teilweise eben auch um proletarische Machteroberung ging. Der Zweite Weltkrieg einen relativ stabilen Übergang von der faschistischen zur demokratischen Herrschaft des Kapitals hervorgebracht hat, dass es dort keine Welle von proletarischen Aufständen gab. Und ja, meiner Meinung nach ist eine wesentliche Ursache dafür die Ideologie des Antifaschismus, die die ganze Bewegung von Sozialisten bis Kommunisten geprägt hat und die eben ganz klar erklärt hat, es geht jetzt nicht um soziale Revolution, es geht nicht um Diktatur des Proletariats, sondern es geht um Demokratie und Republik. Und dass das eigentlich sozusagen ja, eine Spätfolge des Antifaschismus war, weswegen manche linken Kommunisten wie Bordiga zum Beispiel eine Spätwirkung den Antifaschismus für viel schlimmer in seiner Wirkung als den Faschismus bezeichnet haben, weil er die kommunistische Perspektive viel nachhaltiger schädigt. So, jetzt geht es halt darum, grundsätzlich zu sagen, nach diesem kurzen historischen Exkurs, warum die Ideologie des Antifaschismus kein Ansatzpunkt für revolutionäre Politik sein kann. Da kann man einmal allgemein feststellen, dass eben der Antifaschismus eine demokratische Ideologie ist. Sie trennt genauso wie die Demokratie den politischen Überbau von seiner ökonomischen Basis und mystifiziert Freiheit und Gleichheit, die es in der Gesellschaft der Lohnsklaverei nicht geben kann. Der Versuch, auf politischer Ebene Einfluss zu nehmen, ohne die sozialökonomische Verfasstheit der Gesellschaft in den Mittelpunkt der Kritik zu stellen, führt zwangsläufig zu einer Stellvertreterpolitik mit Staatsorientierung. Ob es um Verbote von Nazi-Aktivitäten oder mehr Rechte für Migrantinnen geht, alles kann nur der Staat durchsetzen in diesen Verhältnissen, die wir haben. Die Einflussnahme auf den Staat erfordert aber wiederum, sich in Parteien zu organisieren, an Parlamentswahlen teilzunehmen, in irgendeiner Form an dem System zu partizipieren. Eine besondere Unbrauchbarkeit des Antifaschismus für revolutionäre Politik ergibt sich aus einer schon angeführten beliebigen Instrumentalisierung als Moralkeule. So gibt es heute kaum noch einen imperialistischen Krieg, wo nicht einer zum Hitler ernannt wird, ob es nun Milosevic ist, ob es Hussein ist, ob es Bush selber ist. Irgendeiner ist immer der Hitler als besonders schlimmer und da muss man sozusagen das kleinere Übel verteidigen und schlägt sich auf eine Seite der imperialistischen Front. Ja, eine besondere Sache ist noch, was aber in dieselbe Logik fällt, die immer wieder bemühte Singularität der Verbrechen des Nationalsozialismus, die wird benutzt, um den deutschen Faschismus zu einer historischen Ausnahmeerscheinung zu machen, dessen Bekämpfung sich nicht in der Bekämpfung des Kapitalismus erschöpfen kann, sondern diesem vielmehr vorausgehen muss. Hier wird das alte sozialdemokratische und stalinistische Etappenmodell deutlich, erst die vermeintliche Demokratie zu erkämpfen, um dann für den Sozialismus streiten zu können. Das wird dann also auch alles sehr dialektisch und modern formuliert. Ich hatte letztens zufällig in Leipzig, da gibt es so einen Jugendclub, Corner Island, und die machen so eine Zeitung. Und da war es ein hochtheoretischer Artikel, wo dann auch die Antifa wiederum aus der antideutschen Sicht kritisiert wird. Aber da wurde eine interessante Formulierung zum Grundverständnis genannt. Da wurde gesagt, um nicht mehr und nicht weniger geht es, wenn man einerseits die vermittelten Verhältnisse des Kapitalverhältnisses gegen seine regressiven Feinde der Gegenaufklärung verteidigt. Also es geht um den Kapitalismus gegen die Gegenaufklärung zu verteidigen, um die Bedingungen der Möglichkeit der freien Assoziation zu erhalten. Und man sich andererseits nicht der Tatsache verschließt, dass das Kapital eben genau jene Denkformen aus sich selbst heraus produziert, die das Schlimmste erst ermöglichen. Also man lässt sich irgendwie noch den revolutionären Habitus offen, dass der Kapitalismus ja scheiße ist, aber da der Faschismus, die Gegenaufklärung eigentlich viel schlimmer sind, muss man erstmal den Kapitalismus in der demokratischen Form verteidigen, bevor man dann irgendwann mal den zweiten Schritt macht, der dann meist vergessen wird. Und es sind im Wesentlichen immer wieder die gleichen Argumente, mit der an der Kriegsfähigmachung der Linken gearbeitet wird. Was 1914 für die deutsche Sozialdemokratie der Zarismus war, wo gesagt worden ist, das zaristische Völkergefängnis wäre ganz schlimm und wenn der Zarismus gegen Deutschland siegt, dann würden die demokratischen Freiheiten, die Arbeiterbewegung in Deutschland hat, zunichte gemacht werden. Also muss man deswegen gegen den Zarismus mobilisieren. Das war so die Kriegsargumentation der Sozialdemokratie. Während des Zweiten Imperialistischen Weltkrieges wurde der Burgfrieden erklärt mit dem Faschismus als besonders schlimm. Und jetzt sind es zum Beispiel wahlweise der Islamismus, das sind sozusagen als Hauptfeind für die Freunde der antifaschistischen Demokratie, das sind die mit Begeisterung Fahnen von Israel und USA durch die Gegend tragen, oder eben die Völkermordzentrale USA, eine Losung, die ja wirklich auf linken Demos damals gerufen worden ist, die heute eher auf NPD-Demos zu finden ist, und für diese antifaschistischen Demokraten ist halt ein breiteres Spektrum von Nationalfahnen, wird da favorisiert. Da kann es dann alles sein von Palästina, Kurdistan, Venezuela, was weiß ich, was es gibt. Auf jeden Fall alles garantiert klassenübergreifend und systemkonform letztendlich. So, zum Schluss will ich noch, nachdem man sozusagen alles und jeden kritisiert hat, sozusagen so ein bisschen was sagen zu den Aufgaben revolutionärer Praxis, wie wir uns das vorstellen. Also um einem Missverständnis vorzubeugen. Es geht nicht um die Ablehnung vom Selbstschutz gegen Nazis mit allem, was möglich ist und dafür notwendig ist. Unsere Kritik richtet sich nicht gegen den selbstverständlichen Abwehrkampf gegen Naziterror als Teil revolutionärer Politik. Es geht also nicht um Selbstschutz, nicht um Aktionen gegen Nazis, wenn es notwendig ist. Es geht darum, das politisch-ideologische Konzept des Antifaschismus abzulehnen. Was ja geradezu da noch absurd ist, wenn man sozusagen die Nazis zur Hauptzielscheibe des Aktivismus macht, in einer Situation, wo der Staat eigentlich gar nicht auf die Nazis setzt. Und wo man sich eben dann leider sehr schnell eben im Bündnis mit diesem Staat wiederfindet, den man doch eigentlich ablehnen möchte. Die Ablehnung aller Formen bürgerlicher Politik, egal ob demokratisch oder faschistisch, und die Orientierung auf die sozialrevolutionäre Selbsttätigkeit der Klasse sind die Grundvoraussetzungen revolutionärer Politik. Es kann für uns nicht darum gehen, politische Kampagnen zu starten, an Wahlen teilzunehmen, um möglichst mit populistischen Forderungen möglichst viele Leute hinter uns zu bekommen und sich dabei dann selber realpolitisch und opportunistisch zu verbiegen. Die Grundvoraussetzung revolutionärer Aktivität ist immer das zu sagen, was ist. Also kein taktisches Verstecken der eigenen Position, sondern eine permanente Kritik der bürgerlichen Ideologie und des sogenannten notwendigen falschen Bewusstseins in der Arbeiterklasse. Aber neben dieser permanenten Ideologiekritik muss unser Ansatzpunkt dort liegen, wo die unter dem Kommando des Kapitals zusammengekommenen Menschen sich ihrer eigenen Interessen bewusst werden und gemeinsam zu wehren beginnen. Und deswegen ist natürlich ein wesentlicher Punkt von revolutionärer Tätigkeit die Intervention in soziale Kämpfe, die in verschiedenen Bereichen stattfinden kann. Unserer Meinung nach spielt eine nach wie vor wichtige Rolle die Fabrik. Klassenkämpfe im Territorium, Stadtteil können sich in kollektiven Akten der Aneignung, Verweigerung gegenüber der warenförmigen Reproduktion ausdrücken, also Hausbesetzungen, Plünderungen, Schwarzfahren und weiß der Geier was. Diese sind allerdings oftmals isoliert und begrenzt. Im Territorium, Stadtteil kann die Arbeiterklasse nicht die gleiche Macht entwickeln wie im Zentrum der Produktion der Fabrik. Die proletarische Organisierung im Territorium, Stadtteil kann Informations- oder Solidaritätsstrukturen schaffen und für die Hegemonie antikapitalistischer Einstellungen wirken. Sie muss trotzdem den Betriebskampf als wichtigen Bezugspunkt haben. So, aber die Voraussetzung für so eine perspektivische eben Intervention in soziale Kämpfe ist die Selbstorganisierung der Revolutionäre. Und ja, da können wir noch viel, viel, viel mehr sagen, kontrovers diskutieren. Aber die entscheidende Aussage soll halt sein, dass sich die Revolutionäre eben nicht antifaschistisch, sondern kommunistisch organisieren müssen. Ja, und das soll die Essenz der ganzen Sache sein. Und ansonsten gibt es nochmal sozusagen ein bisschen schriftlich, damit ich es eh schon fast vollständig vorgelesen habe, und noch die Texte zu Spanien und die Aufbrechen, wenn jemand haben will. Ja, das war's.